Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir gehen runter in die U-Bahn von Kiew zum Überraschungskonzert. Tatsächlich haben am Wochenende U2 da gespielt. Bono und The Edge live in der Kiewer U-Bahn. Und natürlich gehen die Bilder von diesem Konzert um die Welt. Und es sind teilweise ziemlich ungewöhnliche Bilder für ein Friedenskonzert. Denn U2 stehen und singen da mit Männern in Uniform. Was diese Bilder von diesem Konzert uns genau erzählen, das schauen wir uns gleich an hier im Kompressor in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie auch dabei sind. Ja, das sind ziemlich bemerkenswerte Bilder aus der Kiewer U-Bahn, die da in diesen Tagen rumgehen. Da gab es ja jetzt am Wochenende ein überraschendes Konzert von U2 am 8. Mai, um genau zu sein, am Tag der Befreiung von Hitlerdeutschland. Und da steht Bono zusammen mit The Edge eben in einer U-Bahn-Station und singt zusammen mit ukrainischen Musikern in Uniform. Und zwar Musikern von einer ukrainischen Band namens Antatila. Ja, Stand by Ukraine, natürlich ein großes Zeichen der Solidarität. U2 sind eine Band, die schon sehr oft für den Frieden Konzerte gegeben haben, aber bisher wahrscheinlich ziemlich selten mit uniformierten Menschen. Und über diese Bilder möchte ich jetzt sprechen mit Benjamin Möckel, der ist Historiker für neuere Geschichte an der Uni Köln und forscht unter anderem zu politischen Interventionen von Popmusik. Hallo Herr Möckel.
Ja, guten Tag.
Wie nehmen Sie diese Bilder denn wahr von diesem U2-Konzert? Passt das zu anderen Friedenskonzerten, die sonst gegeben haben?
Naja, ich würde sagen, die Bildsprache ist schon außergewöhnlich, deswegen sprechen wir ja wahrscheinlich auch drüber. Aber man kann natürlich auf der einen Seite sagen, das passt ganz gut in die Geschichte der Band. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, U2 als eine Band, die wirklich ja seit Jahrzehnten politisch aktiv ist und bei vielen Krisen sehr publikumswirksam präsent waren. Beginnend vielleicht in den 80er Jahren beim Live Aid Konzert, an das sich viele erinnern werden, wo U2 sich eigentlich zum ersten Mal so prominent als politische Band inszeniert hat. Und seitdem ist Bono als politischer Aktivist und Popdiplomat ja eigentlich nicht wegzudenken. Aber natürlich haben Sie mit der Frage insofern recht, dass diese Präsenz von Uniformen was Neues ist. Also ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und habe nichts in dieser Richtung gefunden. Und das steht in der Tat ja in einer ziemlichen Spannung zu den eher auf Frieden, Versöhnung, globale Gerechtigkeit gerichteten Initiativen, für die Bono bekannt geworden ist, aber auch die Bildsprachen, die damit verbunden werden. Mhm. Ja, nicht nur bei U2, sondern ich glaube, im ganzen Feld der Popmusik könnte man sagen.
Ja, genau, so würde ich das auch wahrnehmen. Also mir ist das tatsächlich hängen geblieben, als ich das gesehen habe, so Bono und The Edge und dazwischen so ein Mann in Uniform, dachte ich, wow, okay, das ist doch wirklich was Besonderes. Wobei, klar, wenn man nachdenkt, dann spielt die Uniform ja doch eine Rolle natürlich auch in der Popkultur, vielleicht sogar mit Friedensbemühungen. Ich weiß nicht, wie würden Sie das zusammenfassen? Also mit was ist die militärische Uniform verknüpft in der Popmusik?
Naja, da gibt's mehrere Geschichten. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht, wo findet man das eigentlich? Also es gibt natürlich eine ganz lange Tradition der Verwendung von Musik und Musikern zur Stärkung der Kriegsmoral. Ja, das könnte man geschichtlich sehr weit zurück verfolgen, aber auch in der jüngeren Popmusik. Man denke an Kulturprogramme der US-Armee im Zweiten Weltkrieg. Marilyn Monroe, die vor GIs in Korea singt, Elvis Presley in Uniform. Also ich glaube, die Bilder haben wir schon im Kopf. Aber wenn wir nach Friedenskonzerten und auch politischer Popmusik fragen, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Also da ist unser Verständnis, glaube ich, sehr stark geprägt von dem politischen Engagement der 1960er Jahre und hier dann vor allen Dingen mit den Anti-Vietnam-Kriegsprotesten. Und hier gibt es natürlich einen ganz klaren pazifistischen Antikriegskonsens, aber wir haben Soldaten. Es gibt eine gewisse Rolle von Kriegsveteranen bei den Protesten und auch Konzerten, aber die spielen natürlich eine ganz andere Rolle. Die treten in Uniform auf, aber stehen sozusagen als Veteranen dafür, dass sie aus ihrer Kriegserfahrung pazifistische Lehren gezogen haben. Und wenn man ein bisschen weiter schaut, die Friedensbewegung der 80er Jahre und danach, ich denke, da spielen Soldaten keine wirkliche Rolle und der Krieg bleibt meist relativ abstrakt und die Bildsprache distanziert sich ganz klar natürlich von militärischen Assoziationen. Das kann man, glaube ich, so feststellen, wobei man vielleicht auch sagen muss, dass die Kontroversen, die wir jetzt gerade haben, Friedensbewegung oder Frieden gegenüber globaler Solidarität, das gibt es früher natürlich auch schon. Also man denke an Che Guevara als Pop-Ikone.
Genau. Genau, an den muss man natürlich denken. Und jetzt sprechen wir aber in diesen Tagen natürlich sehr viel von Verschiebung, dass sich ganz Grundlegendes vielleicht gerade verschiebt. Also, dass wir nochmal grundlegend drüber nachdenken müssen, was Krieg eigentlich ist, was Verteidigung ist, inwiefern man das mit Waffen tun muss. Glauben Sie denn, dass da auch in der Popwelt quasi eine Verschiebung stattfindet, dass wir uns an eine neue Bildsprache gewöhnen müssen, so wie wir das jetzt bei U2 gesehen haben?
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Aber auf jeden Fall, also diese Bilder oder das Konzert, das lässt sich nicht so in unser Bildrepertoire einordnen. Wenn wir jetzt Bono gesehen hätten, wie er Hilfsgüter verteilt, das wäre uns sehr viel einfacher gefallen natürlich. Ob das ein richtiger, langfristiger Bruch ist, da wäre ich in der Tat zurückhaltend, denke ich. Also nach meiner Meinung spiegelt Popmusik vor allen Dingen gesellschaftliche Debatten und Wandlungsprozesse eher, als dass es sie radikal verändern würde. Und im Moment sind wir in einem Kontext einer Kriegssituation, wo eine gewisse militärische Sprache an Bedeutung gewinnt. Und das sieht man sozusagen jetzt auch in solchen Bildern. Aber ich denke eigentlich nicht, dass diese sehr einflussreiche, sehr weit zurückreichende pazifistische Bildtradition, dass die jetzt vollständig oder sehr substanziell verdrängt würde. Ich denke, wir werden Bono auch wieder anders begegnen. Vielleicht als letzter Gedanke, auch wenn man die Bilder sieht, da gibt es ja durchaus auch noch so einen pazifistischen Grundkonsens, den man da spüren kann. Also man sieht Uniformen, aber man sieht keine Waffen, man sieht keine Abzeichen, sodass man hier schon irgendwie, glaube ich, sehen kann, dass dieser militärische Kontext relativ zurückhaltend gezeichnet wird. Und ich denke, das ist kein Zufall.
Das sagt Benjamin Möckel, Historiker für neuere Geschichte, der unter anderem auch zu Politik und Popmusik forscht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank auch von mir.
An was für Filme denken Sie bei Science Fiction? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie da vielleicht eher an amerikanische Filme denken als an deutsche Filme, weil jahrzehntelang war Science Fiction aus Deutschland ja eigentlich kaum präsent, kam fast alles aus den USA, obwohl eigentlich so ein Film wie Metropolis ja ein bisschen so als Urfilm der Science Fiction, des Science Fiction Kinos gilt und Metropolis natürlich kommt aus Deutschland. Gerade ist ein neues Buch erschienen, das sich mit dieser besonderen Geschichte der deutschen Science Fiction befasst und auch mit der Gegenwart. New Perspectives on Contemporary German Science Fiction, so heißt dieses Buch, herausgegeben von Ingo Cornils und Lars Schmeink. Mit Lars Schmeink bin ich jetzt verbunden. Herr Schmeink, bei zeitgenössischen Science-Fiction-Filmen aus Deutschland, da denken viele vielleicht an ihn hier.
You knew all this was happening before NASA.
Das ist Roland Emmerich, sein neuer Film Moonfall, vor wenigen Wochen rausgekommen. Würden Sie sagen, so Blockbuster wie dieser von Emmerich, ist das so ein Beispiel für aktuelle deutsche Science-Fiction?
Ja, Emmerich ist ein schönes Beispiel dafür, wie problematisch das ist, in Deutschland Science-Fiction zu machen, gerade wenn es um filmische Science-Fiction geht, denn Emmerich hat in den 80ern angefangen, auf Deutsch zu drehen und um dann Erfolg zu haben, ist er tatsächlich ausgewandert in die USA und hat mit Stargate und Independence Day die wahrscheinlich eher amerikanischsten aller Blockbuster gedreht, sodass er halt ja eben nicht wirklich für viel Deutsches in der Science-Fiction steht.
Das ist ja spannend, dass Geschichten aus Deutschland ja scheinbar super prägend sind eigentlich für die Science-Fiction. Also Sie schreiben natürlich über Metropolis als Überklassiker aus den 20er Jahren, aber auch aus der Literatur. Romantik, E.T.H. Hoffmann wird ja oft so quasi als Grundstein der Science-Fiction-Literatur genannt. Und trotzdem aber war Science-Fiction aus Deutschland jahrzehntelang kaum präsent. Man musste sozusagen ins Ausland gehen wie Roland Emmerich, um dort erfolgreich zu sein. Warum war Science-Fiction in Deutschland so lange so verschmäht?
Also das hat zum einen, glaube ich, was damit zu tun, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sehr stark auch auf so eine Ernsthaftigkeit Wert gelegt wurde. Also es gibt in Deutschland diese eher überholte Unterscheidung zwischen ernsthafter und Unterhaltungsliteratur. Und das ist halt einfach etwas, das kennen wir im angloamerikanischen Raum nicht. Und dementsprechend wurde dort dann halt eben auch erkannt, dass Science-Fiction tatsächlich etwas liefern und leisten kann, was realistische Literatur vielleicht nicht kann. Und da sind wir in Deutschland auch so ein bisschen von entfernt, weil wir so diese Idee haben, dass Science-Fiction eigentlich hauptsächlich für Kinder oder für Jugendliche oder für Leute, die sich so ein bisschen in Welten flüchten wollen, irgendwie gemacht ist. Und das ist schade, weil da gibt es eigentlich sehr viel Gutes, aus dem man aus der Science-Fiction lernen könnte.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Science-Fiction so ein bisschen so ein dubioses Image hatte in Deutschland. Aber warum ist das so? Obwohl, also so ein Film wie Metropolis, da würde doch eigentlich niemand ernsthaft sagen, dass es irgendwie ein Kinderkram ist oder so.
In den 20er Jahren in Deutschland, in der Weimarer Republik, war natürlich der Film etwas ganz Neues und da hat man auch irgendwie viel experimentiert. Das hat man dementsprechend auch international wahrgenommen. Aber man muss natürlich auch sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Deutschland diese Sachen erstmal wieder neu aufbauen müssen, diese ganze Struktur über Filmproduktion. Und zur gleichen Zeit war in den USA natürlich auch die Science Fiction noch nicht an diesem Punkt, dass sie so richtig tiefgehende, ernsthafte Science-Fiction-Filme oder sehr wenige zumindest irgendwie produziert hat. Vieles, was in den USA zu der Zeit passiert ist, war Kalter Krieg und vor allen Dingen die Angst vor der Atombombe.
Spannend finde ich, dass Sie trotzdem schreiben, dass deutsche Kultur oder Theorie eigentlich einen ziemlich großen Einfluss auf die internationale Science-Fiction-Welt hat. Also Sie nennen da Namen wie Marx und Adorno und Horkheimer, die prägend waren für die Science-Fiction-Welt. Inwiefern haben diese Theoretiker denn da Einfluss gehabt?
Bei Marx ist das zum Beispiel relativ leicht zu beantworten. Marx' Theorien gelten im Bereich der Utopieforschung immer noch als ein ganz zentraler Einflussbereich für utopisches Denken, also für die Idee, wie eine Gesellschaft in Zukunft besser oder anders aussehen könnte. Also die Idee, dass wir eine bessere Welt erschaffen. Das sehen wir auch bei Ernst Bloch, ein anderer deutscher Philosoph, der viel darüber nachgedacht hat, wie wir eine bessere Welt generieren könnten. Und diese Gedanken wiederum transportieren sich dann eben in der Science Fiction, indem man anfängt, darüber nachzudenken, wie man dahin kommt, eine solche Welt zu produzieren. Und dann sind wir halt eben tatsächlich bei der Science Fiction.
Sie schreiben, so viel Sie da jetzt kritisieren, oder was heißt kritisieren, aber Sie sagen genau, Science Fiction wurde eben nicht so richtig ernst genommen in Deutschland über Jahrzehnte. Aber Sie schreiben auch, dass so seit Mitte der 90er auch wieder Science Fiction wächst und mehr Anerkennung bekommt. An was machen Sie das fest? Wie würden Sie das beschreiben?
Wir nennen das die Science-Fiction-Renaissance so ein bisschen in Deutschland und das passiert tatsächlich anfänglich mit dem Erfolg von Autoren wie Andreas Eschbach, der mit seinem Jesus-Video oder den Haarteppichknüpfern Erfolg hatte, oder auch dann Anfang der 2000er Frank Schätzing mit dem Schwarm. Also wir kommen sozusagen in so einen Bereich rein, in dem die Science-Fiction in andere Bereiche rüberrutscht, also auch ein bisschen Thriller macht, ein bisschen einfach mehr wahrgenommen wird. Und das wiederum hat zur Folge, dass mehr Menschen sich mit der Science-Fiction auseinandersetzen und dann wiederum auch das einbauen oder beziehungsweise selber ausprobieren wollen in ihrem Schreiben oder in ihrem Film machen. Und so entwickelt sich das langsam dahin. Und der angloamerikanische Raum ist halt einfach mittlerweile so dominant, dass auch in Deutschland eine Akzeptanz einfach dafür durchgeführt wurde. Also es ist ganz eindeutig, wenn man heutzutage in die Kinocharts guckt, dann ist die Science-Fiction halt einfach da nicht wegzudenken.
Können Sie denn sagen, was für Themen vielleicht in der deutschen Science-Fiction in den letzten Jahren, Jahrzehnten dominant waren und was für Fragen?
Also einen ganz wesentlichen Punkt, den wir auch in dem Buch herausarbeiten wollten, ist, dass die deutsche Science-Fiction eben nicht nur ein reines Abkopieren angloamerikanischer Bereiche ist, sondern dass wir in Deutschland einen Themenbereich oder Themenbereiche anders aufgreifen können, weil wir zum Beispiel eine ganz andere Umgangskultur zum Beispiel mit unserer Geschichte haben, aber eben auch politisch in Europa mittlerweile eine ganz andere Position einnehmen, aus der wir heraus über Migration zum Beispiel reden. Also wir waren ja 2015 ganz zentral in der Frage irgendwie auch beschäftigt, wie Migration zu bewältigen ist und dann aber auch wiederum in diesem Backlash, dass wir Migration eben nicht mehr wollten ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und diese Themen lassen sich eben in der Science Fiction auch ganz besonders verhandeln. Das Gleiche gilt für den Klimawandel, wo wir auf der einen Seite eine Vorreiterrolle einnehmen, auf der anderen Seite aber vielleicht genauso irgendwie auch versuchen zu bremsen. Und diese Themen lassen sich halt in der Science-Fiction sehr gut ausarbeiten.
Ich finde es interessant, dass wir da irgendwie jetzt die ganze Zeit in diesem nationalen Diskurs landen, also immer von Deutschland sprechen und das klar abgrenzen dann von anderen Ländern und anderen Kulturen. Das ist ja eigentlich klar, dass das ja natürlich nicht geht und wir hatten ja auch Roland Emmerich ganz am Anfang, der ja auch so ein Beispiel ist, dass es natürlich auch alles verwoben ist und so. Also ich habe mich gefragt, inwiefern ist es eigentlich überhaupt sinnvoll, jetzt von deutscher Science-Fiction-Geschichte zu sprechen?
Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir viele Themen global behandeln, das heißt in der Science-Fiction-Forschung auch schon über diese Grenzen hinaus gucken, nur dass eben bestimmte Kulturen auch unterschiedlich auf Themen reagieren. Also das Beispiel wäre hier die Gentechnik, die zum Beispiel im US-Raum völlig anders wahrgenommen wird und diskutiert wird, als es etwa in Europa der Fall ist. Digitale Rechte, soziale Gerechtigkeit, da gibt es immer wieder auch Unterschiede und insofern ist es da auch als Kulturwissenschaftler Wissenschaftler ganz spannend, mal drauf zu gucken, woran liegen diese kulturellen Unterschiede.
Und Ihr Buch erscheint ja auch in einer Reihe, die international angelegt ist und wo es natürlich noch andere Bücher gibt zu ganz anderen Fragen aus der Science-Fiction-Welt. Dieses Buch heißt New Perspectives on Contemporary German Science Fiction, ist erschienen auf Englisch, weil es eben auch darum geht, deutsche Science-Fiction-Geschichte international zugänglich zu machen. Herausgegeben von Ingo Cornils und Lars Schmeink. Und ich sage vielen Dank, Herr Schmeink, für den Einblick hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Michael Leverkus.
Die Hörspielmacherin Ulrike Hage erhält den Leipziger Günter Eich Medienpreis. Hages Werke hätten eine unverkennbare Handschrift und erreichten ein großes Publikum, dem die Positionen einer literarischen und künstlerischen Avantgarde sonst verschlossen bliebe, so Medienstiftungsvorstand Steger. Durch ihre vielseitigen Gaben erschaffe Hage Hörspiele, die sich immer wieder neu als fruchtbares Medium ihrer Suche nach dem weiblichen Element in den Künsten wie in unseren Lebensformen bewiesen, so die Jury in ihrer Begründung. Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem Axel-Eggebrecht-Preis für Radio-Features verliehen. Diesen erhält der Autor und Feature-Produzent Lorenz Rollhäuser für sein Lebenswerk. Ein Bild des US-Künstlers Andy Warhol ist in New York für umgerechnet etwa 185 Millionen Euro versteigert worden. Das Porträt Shot Sage Blue Marilyn aus dem Jahr 1964 zeigt die US-Schauspielerin Marilyn Monroe. Es wurde damit bei der Versteigerung des Aktionshauses Christie's zum teuersten Kunstwerk, das im 20. Jahrhundert entstanden ist. Antje Passenheim.
Warhol schuf das Bild 1964. Als Vorlage nutzte er ein Pressefoto von Monroes Film Niagara. Das versteigerte Bild stammt aus der Sammlung der Züricher Geschwister Thomas und Doris Ammann. In ihrem Nachlass hatten sie bestimmt, der gesamte Erlös der Versteigerung soll in Hilfsprojekte für Kinder fließen. Wem die amerikanische Marilyn nun zulächelt, bleibt bislang geheim. Sie hat jedenfalls allen Grund zu lächeln, denn der bisherige Rekord für ein Warhol-Gemälde liegt bei 105,4 Millionen Dollar.
Die Facebook-Muttergesellschaft Meta hat bei einer Verhandlung vor dem EuGH in Luxemburg scharfe Kritik an dem Vorgehen des Bundeskartellamts geübt, das der umfassenden Sammlung der Daten von Facebook-Nutzern einen Riegel vorschieben will. Die Anordnung des Kartellamts für die weitreichenden Einschränkungen von Facebook sei eindeutig fehlerhaft, sagte Meta-Anwalt Kammann vor dem Europäischen Gerichtshof und deren Richtern. Streit gibt es darum, ob die Bonner Behörde gegen die Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat und nicht mit der irischen Datenschutzbehörde kooperiert hat, die für Facebook wegen dessen Konzernsitz in Irland zuständig ist. Das Kartellamt hatte 2019 entschieden, dass Facebook seine Marktmacht missbraucht habe, indem es bestimmte Daten von Nutzern ohne Zustimmung gesammelt habe. Facebook wurde untersagt, Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen wie WhatsApp oder Instagram zusammenzuführen. Der Musiker Bob Dylan wird mit einem eigenen Museum geehrt, das heute eröffnet. Das Bob Dylan Center in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma präsentiert rund 100.000 Ausstellungsstücke aus dem Archiv des Literaturnobelpreisträgers. Neben einer Dauerausstellung zu Leben und Werk des Musikers soll es auch Wechselausstellungen geben. Dylan selbst hat das Museum zwar abgesegnet, war aber laut den Betreibern persönlich nur wenig involviert. Bereits am Wochenende hatten Stars wie Elvis Costello und Patti Smith mit Konzerten die für heute geplante Eröffnung gefeiert. Bob Dylan wurde mit Songs wie Blowin' in the Wind weltberühmt und gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Was machen wir nur mit alten, leerstehenden Gebäuden? Zum Wohnen müssen wir die natürlich nutzen, das sagen die einen, aber die anderen sagen, nein, die brauchen wir für die Kultur. Und unser Architekturkritiker hier, der sagt, das Gebäude soll das einfach selber entscheiden, weil das Gebäude weiß am besten, was da reinpasst. Ich frage den gleich mal nach dem riesigen Berliner ICC, dem Kongresszentrum, das seit Jahren leer steht und was da so reinpassen könnte. Das Internationale Kongresszentrum in Berlin, das gehört zu den bekanntesten Bauten, die es in der Stadt gibt, weil das Ding ist riesig. Das hat Platz für 20.000 Menschen. Da sind 80 Säle drin. Früher war das mal eins der international erfolgreichsten Orte überhaupt für Kongresse. Aber das ICC, das steht leer seit 2014 schon. Und eine neue Ausstellung, die erinnert jetzt an die Besonderheit von diesem Bau und die fragt auch, ob dieser Ort vielleicht nicht ein idealer Ort für Kunst und Kultur wäre. Spreche ich jetzt drüber mit unserem Architekturkritiker, mit Nikolaus Bernau. Erstmal, Nikolaus, was gibt es denn dazu zu sagen aus architektonischer Sicht zu diesem Gebäude? Sie sind ja auch ziemlich fasziniert. Wieso eigentlich?
Ja, ich bin vollkommen fasziniert von dem Gebäude, schon seit vielen, ja, inzwischen muss ich sagen, seit vielen Jahrzehnten, weil es unglaublich präsent ist. Also wenn man von der AWUS in die Stadt fährt, dann taucht dann plötzlich erstmal diese schlanke Spitze vom Fernsehturm auf und dann eben dieser gigantische Koloss, das ICC, das ja wie ein riesiges Raumschiff wirkt, was mitten in der Stadt gelandet ist, zwischen Autobahnen, S-Bahnen und großen Eisenbahnlinien. Einfach unglaubliche städtische Präsenz in diesem Unraum rund um das Westkreuz. Das ist das eine. Das zweite ist das Design der Architekten Ursulina Schüler-Witte und von Ralf Witte. Das ist derartig prägnant bis heute. Das ist eben das ganze Space-Zeitalter der späten 60er Jahre verbunden mit dem Pop-Art, was so um 1970 zusammengekommen ist, weil der Entwurfsprozess ja ungeheuer lange gedauert hat. Der Wettbewerb war Anfang der 60er Jahre, 1979 ist das Gebäude erst eingeweiht worden, war damals einer der gigantischsten Finanzskandale, die Westberliner Baugeschichte, die ja nur wahrlich reich ist an großen Bauskandalen, überhaupt vorzubereiten. Es hat mindestens 1 Milliarde Euro Baukosten gehabt. Angeblich ist niemals sauber abgerechnet worden, was es am Ende gekostet hat, weil es eben auch so erfolgreich war. Und das kann man wirklich jetzt bei diesen ganz tollen Fotografien von Frank Oehring derzeit hier in der Galerie Eedes sehen, die hier in Ostberlin ist. Das ist ganz spannend auch, dass das in Ostberlin ist, weil das ICC war natürlich auch das große Pendant zum Palast der Republik in der Hauptstadt der DDR. Man wollte in Westberlin zeigen, wir sind die Speerspitze des Fortschritts.
Das ist absolut ein geschichtsträchtiges Gebäude, aber wie gesagt, es steht leer, jetzt schon seit 8 Jahren, wurde zwischengenutzt für Geflüchtete, 2015 war das, glaube ich, und dann letztes Jahr auch mal für ein Kulturfestival. Was weiß man denn, hat der Bau das alles gut überlebt, ist das alles noch gut in Schuss?
Ja, das ist eines der Phänomene, die immer wieder zu bemerken sind. Dieser Bau ist einfach irre gut gebaut worden. Der hat das alles überlebt. Der hat auch die ganzen 40 Jahre Nutzungszeit ganz hervorragend überlebt. Da liegen teilweise noch die ersten Teppichböden drin, die auch jetzt blitzeblank aussehen. Da sind die ganzen Details, die Handrelings, die Beleuchtungen, wie gesagt, die Teppiche, die Möbel, das ist alles noch vorhanden. Es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk der Hightech-Postmoderne, wie ich es zumindest ja eigentlich aus der gesamteuropäischen Architekturgeschichte überhaupt nicht kenne, weil auch das Centre Pompidou ist ja inzwischen massiv umgebaut worden, was der große Pendant-Beispiel im Westen war.
Heute Abend gibt es ja eine Podiumsdiskussion zur Zukunft des ICC im Rahmen dieser Ausstellung. Und da geht es ja vor allem auch um die Frage, ob das ICC als Kunst- und Kulturort eigentlich nicht super geeignet wäre. Wie würden Sie das einschätzen?
Grundsätzlich gut, weil Kunst und Kultur schadet nie. Das zentrale Problem beim ICC ist immer wieder, es ist wahnsinnig groß. Und deswegen kommen auch seit Jahren immer wieder neue Ideen dahin. Da könnte man doch dieses und jenes machen. Es gab die Vorstellung, das Ganze umzubauen zu einem großen Hotel und Kongresszentrum. Die Messe Berlin würde es wahrscheinlich sehr gerne wieder zurücknehmen, wenn der Berliner Senat sich entschließen würde, die gesamten Sanierungskosten zu übernehmen. Es gab die Überlegung, die Berliner Zentral- und Landesbibliothek dort einzurichten, was Bibliothekare die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ließ, weil der Bau ist total ungeeignet für eine Bibliothek, aber er ist eben erstmal groß und viele Leute haben ja bei Bibliotheken immer noch so die Idee, naja, da braucht man viel Regalstellfläche, aber er ist eben auch nach außen hin vollkommen geschlossen und die Konstruktion ist sehr kompliziert und es ist eben diese energetische Ertüchtigung, die notwendig ist, weil das Gebäude sich technisch auf dem Standard der späten 60er Jahre befindet. Das heißt, die Minimalkosten der Sanierung liegen derzeit bei 300 Millionen Euro und im Grunde genommen weiß tatsächlich niemand genau, was man damit machen soll.
Also wir merken, da muss wahrscheinlich noch einiges diskutiert werden, aber why not? Ein Ort für Kunst und Kultur. Heute Abend wird auf jeden Fall darüber nochmal diskutiert bei einer Podiumsdiskussion mit Kulturschaffenden, mit Architekturschaffenden. Läuft im ANCB in Berlin, wo eben die ganze Woche auch diese Ausstellung zu sehen ist mit Bildern des ICC-Lichtkünstlers Frank Oehring. Vielen Dank, Nikolaus Bernau, fürs Einordnen hier.
War eine große Freude.
Fundstück.
Mit einem Aufnahmegerät im Gepäck besucht Tjinder Singh von der englischen Indie-Rock-Band Corner Shop 1995 den Schriftsteller Allen Ginsberg in New York. In seiner Küche liest Ginsberg das Gedicht When the Light Appears, Boy, eine Art Rückblick auf Stationen seines bewegten Lebens. Im Studio hat Singh die Aufnahme danach mit Straßengeräuschen und Rhythmen aus dem indischen Teil des Punjabs gemischt. Das passte zum Thema der Band, Erfahrungen als Kinder indischer Einwanderer künstlerisch aufzugreifen, aber auch zu Ginsbergs Vita. Seit den frühen 60er Jahren hatte er sich auf vielen Reisen durch das Land inspirieren lassen.
You'll bear your bones, you'll grow, you'll play, you'll only know when the light appears, boy, when the light appears. You'll sing and you'll love, you'll praise blue the heavens above. Sick inside, you'll sleep and you'll dream, you'll only know what you mean when the light appears, boy, when the light appears. You'll come, you'll go, you'll wander to and fro, you'll go home in despair, you'll wonder why you care, you'll stammer and you'll lie, you'll ask everybody why, you'll cough, you'll pout, you'll kick your toe with gout, you'll jump, you'll shout, you'll knock your friends about, you'll bawl. Your eyes are dry, you'll roll and you'll rock, you'll show your big hard cock, you'll love, you'll grieve, one day you'll come believe, as you whistle, you'll smile, the Lord made you worthwhile, you'll preach and you'll glide on the pulpit in your pride, sneak and slide across the stage like a river in high tide, you'll come fast or come on slow, just the same, but never know, when the light appears, boy, when the light appears.
Ein Allen Ginsberg-Gedicht, vertont von dem Sänger der Band Corner Shop. Ein Fundstück ist das hier in Deutschlandfunk Kultur, natürlich entdeckt von Paul Paulun.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Willkommen bei Torten an ungewöhnlichen Orten. Heute essen wir einen Frankfurter Kranz auf einer einsamen Bergspitze.
Der Frankfurter Kranz ist eigentlich eine Großstadttorte.
Er besteht aus mehreren Böden, die mit Buttercreme gefüllt sind. Sie sind bestrichen mit Fruchtaufstrich und mit Krokant eingestreut.
Hier in der Bergeinsamkeit muss er zeigen, ob er der Natur gewachsen ist.
Also Askese sieht eigentlich anders aus. Also er schmeckt oft in der Stadt zu süß.
Das würde man dauernd durchgekitzelt.
Der Berg bleibt im Hintergrund, ein Frankfurter Kranz trumpft hier auf. In dieser Felsenlandschaft kann er seinen Hang zum Kitsch ausleben. Er ist der Beweis, dass die Erde bewohnt ist.
Er ist der Beweis, dass die Erde bewohnt ist.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen jetzt über Filme in der Ukraine. Da waren nämlich russische Filme jahrelang der Standard quasi. Die waren überall zu sehen, die haben die Kinos gefüllt. Viele ukrainische FilmemacherInnen sind auch nach Moskau gegangen, um dort ihre Karriere weiterzuentwickeln. Und jetzt gibt es ja natürlich einen großen Bruch und die Ukraine besinnt sich wieder viel mehr auf das eigene Kino und auch auf die Wurzeln des eigenen, des ukrainischen Kinos, die auch ziemlich tief gehen, diese Wurzeln. Christian Berns hat mit ukrainischen FilmemacherInnen gesprochen über die Geschichte und über die Gegenwart des ukrainischen Films.
Der Zug rollt auf den Kameramann zu, der im letzten Moment zur Seite springt, dann ein Schnitt, eine Frau im Bubikopf steigt aus dem Bett und zieht sich die Strümpfe an. In seinem Dokumentarfilm Der Mann mit der Kamera von 1929 hat Jigar Vertov ukrainisches Großstadtleben aufgezeichnet. Diese avantgardistische, atemlose Collage zählt zu den großen Meisterwerken des Weltkinos.
It was a myth that there is no Ukrainian cinema separated from Soviet cinema.
Es gab immer den Mythos, dass es kein eigenes ukrainisches Kino neben dem sowjetischen gegeben habe. Doch dieser Mythos sei falsch, meint die Direktorin des Kiewer Dovzhenko Centers, des Nationalen Filmarchivs und Kulturzentrums der Ukraine, Olena Honcharuk. Die ukrainische Filmkunst begann schon Ende des 19. Jahrhunderts. Vor dem Ersten Weltkrieg entstanden private Filmstudios. 1922 wurde die staatliche Filmorganisation WUFKU gegründet. Unter deren Ägide entstanden Studios, die zu den modernsten in Europa zählten. Man spricht vom ukrainischen Hollywood. Aber 1930, so Honcharuk, wurde das Studio von Stalin geschlossen. Die Zeit des unabhängigen ukrainischen Films war vorbei. Das Kino musste nun die zentralistische Sowjetideologie vermitteln. Ab den 60er Jahren gab es Regisseure, die an einer rein ukrainischen Filmkunst arbeiteten. Nach der Unabhängigkeit 1991 gab es wieder eine eigene Filmproduktion. Aber russisches Kino dominierte weiter. Viele ukrainische Filmschaffende gingen nach Moskau. Das änderte sich mit der Annexion der Krim 2014. 2014 begann, sagt Honcharuk, die Renaissance der ukrainischen Filmkunst. Es wurde eine staatliche Förderung eingeführt, Filmschaffende kamen aus Russland zurück. Seitdem feiert der ukrainische Film wieder internationale Erfolge. Aber im Moment hat er, sagt Honcharuk, eine wichtigere Aufgabe. Kultur und Geschichte können die nationale Identität stärken, meint Honcharuk. Das sieht sie auch als Aufgabe des Dovzhenko Centers. Zwar waren die russische und die ukrainische Filmszene lange miteinander verzahnt und vielleicht würden sie sich irgendwann noch wieder annähern. Aber jetzt müssten beide Kinematografien strikt getrennt werden. Das sieht auch der ukrainische Regisseur Taras Tomenko so. Zwar ist er selbst, sagt Tomenko, von russischer Filmkunst beeinflusst, aber nun müsse man russische Kultur boykottieren, weil sie russischer Eroberungspolitik diene. Tomenkos Dokumentarfilm Taubes Gestein, der auf der diesjährigen Berlinale lief, erzählt von Kindern, die ihren Alltag im Kriegsgebiet in der Ostukraine verbringen. In gewisser Weise ist der Film, meint Tomenko, eine Fortsetzung seines Dokumentarfilms Slovo House über den stalinistischen Terror der 30er Jahre. Wie in den 30er Jahren, meint Tomenko, wolle Russland der Ukraine auch heute wieder die Unabhängigkeit nehmen. Deshalb müsse der Unterschied zwischen russischer und ukrainischer Kultur betont werden und dafür sei das Kino zentral. Es ist, sagt Tomenko, ein sehr kraftvoller Ausdruck nationaler Identität. Russische Kultur zu boykottieren, findet auch die ukrainische Filmkritikerin Natalia Serebrikova richtig. Sie ist vor einigen Wochen nach Berlin geflohen. Wenn sie internationale Festivals besucht, unter anderem jährlich die Berlinale, rezensiert Serebrikova seit Jahren keine russischen Filme mehr. In der Ukraine, sagt sie, war das Kino in den letzten Jahrzehnten Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels. 2007 kam der ukrainische Film Orange Love ins Kino. In der Liebesgeschichte zweier junger Menschen spiegeln sich die sozialen Probleme des Landes wider. Damit unterschied sich der Film damals von den sonst so erfolgreichen, seichten ukrainischen Unterhaltungsfilmen und wurde trotzdem ein Kassenschlager. Die Orangene Revolution von 2004, auf die der Film Bezug nahm, hat, meint Serebrikova, ein neues Unabhängigkeitsgefühl gerade unter jungen Leuten geschaffen. Und eine neue Generation Filmschaffender habe begonnen, sich ukrainischer Lebenswelt und Sprache zuzuwenden. Bemerkenswert sei auch der weibliche filmische Blick. Der große Anteil weiblicher Filmproduzenten in der Ukraine sei Europarekord. Aber die Ukrainer hätten trotz des Aufschwungs des ukrainischen Kinos weiter sehr gerne russische Filme und Serien geschaut, auch noch nach der Krim-Annexion. Doch damit sei es jetzt vorbei, meint Serebrikova. Das hat erst Russlands Invasion endgültig erreicht.
Christian Berndt über die Geschichte des ukrainischen Kinos, das sich gerade wieder neu abgrenzt und auf gewisse Weise neu erfindet. Morgen schauen wir hier nach Russland und die Filmwelt dort, weil durch die Sanktionen gegen Russland laufen da gerade kaum mehr internationale Filme im Kino. Wie die Menschen in Russland damit umgehen, das hören Sie dann morgen hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur.